Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Zum dritten Mal in kurzer Zeit treffen sich rivalisierende Männergruppen in Wien zu einer tätlichen Auseinandersetzung.
Fix ist, dass sich die mit Waffen bekriegt haben. Mutmaßlich Stöcke, Baseballschläger und Messer müssen auf jeden Fall auch mit dabei gewesen sein.
Polizeihubschrauber suchten nach bewaffneten Tätern. Es herrscht ein Bandenkrieg zwischen Syrern und Tschetschenen.
In Wien geht seit Tagen die Angst vor einem Bandenkrieg um. Wir haben Aufnahmen von Krone TV und OE24 gehört. Mindestens drei Vorfälle hat es schon gegeben, von der Brigitte Nau bis nach Meidling. Die Bilanz? Schlägereien, Messerstiche, Schüsse, vier Verletzte, eine Festnahme.
Trotz allem ist die Polizei etwas überrumpelt worden von diesen Konflikten der vergangenen Wochen, vor allem auch, weil es sich durchaus abgezeichnet hat.
Hinter dem Konflikt sollen verfeindete Jugendgangs stehen, teilweise mit syrischem oder tschetschenischem Hintergrund. Eine Gruppe organisiert ihren selbsternannten Krieg über Social Media. Sie nennt sich 505.
Das, was mich am meisten interessiert momentan in der Gruppe, ist einfach, dass sich so viele Leute melden und sagen, ich gehe dort und dorthin, kommt sie mit. Also das ist schon ein Mobilisierungsgrad, der gefährlich sein kann.
Wir sprechen heute darüber, was diese Jugendlichen zum brutalen Bandenkrieg antreibt und darüber, ob die Polizei in Teilen von Wien die Kontrolle verliert. Ja, Michael Machert, du berichtest für den Standard seit einigen Tagen jetzt über diese Bandenkriege, die sich jetzt anscheinend in Wien abspielen, insbesondere seit dem vergangenen Wochenende. Da hat es jetzt schon mehrere Vorfälle gegeben. Erinner uns nochmal, was waren da die größten bisher?
Also das, was wir jetzt spüren, sind, glaube ich, die Ausläufer eines längeren Streits, der schon länger schwelt. Also am Freitag gab es eine erste größere Aktion, wo sich Syrer und Tschetschenen in größerer Zahl in Wien-Brigittenau getroffen haben, in einem Park und aufeinander losgegangen sind, nämlich wirklich martialisch mit Holzlatten, Pfefferspray, Messern, offenbar auch Schusswaffen. Ich glaube, das Bild, was da am ikonischsten war von diesem Vorfall, waren diese Patronenhülsen, die gefunden worden sind. Also da gab es ja Markierungen am Boden und teilweise auch Einschusslöcher in Autos in der Umgebung. Ja, und da gab es auch Verletzte. Und dann hätte es in dem Park vermutlich am Samstagabend, einen Tag später, schon den nächsten Vorfall gegeben. Da dürften dann Zeugen eingegriffen haben und gesagt haben, okay, das sind bewaffnete Leute. Das wurde dann von der Polizei unterbunden. Und gleichzeitig, vielleicht steht das auch noch in Verbindung, das weiß ich allerdings nicht, gab es ja rund um den Praterstern bzw. in der Fanzone, in der Prater Hauptallee, eben auch Zusammenstöße. Ich glaube, das waren aber in dem Fall vor allem in Richtung der türkischen Fans gerichtet, was halt aber diese Gruppe aus Tschetschenen und Türken sozusagen auch ein bisschen für sich reklamieren und damit spielen auf Social Media. Und dann schlussendlich, wahrscheinlich der größte Fall insgesamt, war dann am Sonntagabend im Umfeld des Bahnhofs in Meidling, wo man sich offenbar auch gezielt getroffen hat. Also wieder Syrer und Tschetschenen, sollen auch Afghanen immer wieder dabei sein, heißt es. Und auch eben gezielt mit Messerstichen und so weiter gearbeitet hat. Da gab es auch einige Verletzte. Und das war sozusagen der momentane Schlusspunkt dieser Bandenkriege, wie man es jetzt nennt.
Aber bei diesen mehreren Vorfällen, vor allem der große am Freitag, der große am Sonntag, das waren die gleichen Leute oder wie das... Wort Bandenkrieg ist dann normalerweise ein bisschen übertrieben, aber das scheint ja echt organisiert zu sein.
Ja, es dürfte auf jeden Fall eine Organisation geben. Also darauf deutet auch diese Gruppe hin, auf die wir gestoßen sind, diese Telegram-Gruppe von Tschetschenen, in der sich Tschetschenen und Türken vor allem, würde ich sagen, organisieren. Bei Bande würde ich noch ein bisschen aufpassen. Es gibt auf der einen Seite irgendwie diese sogenannte 505-Bande, sehen sich selber auch als Bande. Das ist so ein Zusammenschluss von syrischen Jugendlichen, die sich vorwiegend in Meidling treffen, aber auch an anderen Plätzen. Aber ich glaube, wenn man es überspitzt sagt, den Chapter so ein bisschen in Meidling haben. Und dem gegenüber steht, würde ich sagen, schon auch eine organisierte Gruppierung mit den Tschetschenen. Aber diese Gruppe, die wir da gefunden haben auf Telegram, die lässt ein bisschen den Schluss zu, dass das schon gezielt ist, aber auch ein bisschen in Form von Happenings passiert, kommt mir vor. Also ich glaube, man verabredet sich schon, aber wenn ich mir diese Gruppe anschaue, ist es schon oft so, dass sich da Leute einfach bereit melden und sagen, ich gehe dort und dorthin, kommt ihr mit. Also für mich wirkt das schon manchmal sehr sporadisch mobilisierbar, was das Ganze aber nicht weniger gefährlich macht. Aber wiewohl man sicherlich nicht ausschließen kann, dass da wirklich organisierte Gruppierungen gegeneinander kämpfen im Moment.
Also nochmal zum Festhalten, da gibt es eine Seite, die tschetschenisch und türkischstämmig ist, eine andere Seite, die syrischstämmig ist und die schlagen sich regelmäßig die Köpfe ein, jetzt so flapsig formuliert.
Im Moment kann man das, glaube ich, so zusammenfassen. Was die Hintergründe anlangt, die sind für mich noch ein bisschen diffus. Man vermutet eine Vorgeschichte, die vor etlichen Wochen einmal stattgefunden hat im Ahababark in Favoriten, wo, so heißt es, was man so von der Polizei hört, eben syrische Jugendliche auf einen Tschetschenen losgegangen sein sollen. Ich glaube, der war 30, wenn ich mich richtig erinnere, und den wirklich lebensgefährlich verletzt haben, also wirklich mit Halsstichen und Stichen in Magengegend und Beinen. Es wirkt zumindest so, wenn man sie umhört und wenn man auch das liest, was so in dieser Gruppe umhergeht, dass es da sehr viel um Ehre geht, dass das so ein bisschen eine Vedetta-Geschichte ist, dass man da jetzt auch zum Gegenschlag ausholt. Und das andere ist, dass sehr viel Gerüchte im Umlauf sind. Zum Beispiel etwas, was sich hartnäckig hält, ist halt dieses Gerücht, dass angeblich syrische Jugendliche eine tschetschenische Frau abgestochen haben sollen, samt Kind. Dafür habe ich im Moment noch keine Belege gefunden. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Emotionspotenzial im Moment, was sich in diesen Gruppen immer wieder hält. Gibt es auch Sujets eben auf TikTok, die sehr stark herumgehen, wo sie sagen, 505 macht immer auf harten Mann, aber sticht quasi auf eine Frau ein und auf Kinder ein. Was mir so vorkommt, ist, dass da eine wahnsinnige Emotion herrscht im Moment, die einfach viele Mobilisierungsgründe hat.
Du hast gesagt, die eine Seite, die syrische, ist eher wirklich organisiert als Gang. Die nennt sich 505. Warum das? Wofür steht das?
Das ist eine Frage, die ich noch nicht letztgültig geklärt habe. Also sie selber sehen sie als Familie und sie werden auch von ihren Gegnern als Familienclan bezeichnet, als syrischer Familienclan. Es ist schwierig zu deuten, wie klar das ist. Es dürfte irgendwie mit einer Art Postleitzahl oder Adresse zu tun haben, hört man auch immer wieder. Ich glaube, manche von denen, das liest man immer wieder auf TikTok, sehen sie so ein bisschen in der Tradition von Märtyrern im Freiheitskampf Syriens quasi. Das sagen auch Leute, die sich so ein bisschen mit dem Thema Islamismus, IS und so weiter beschäftigen, so aus der Zeit irgendwie bürgerkriegsähnlich. Aber das konnte ich bis dato noch nicht letztgültig klären, ob das jetzt wirklich für einen Familienclan steht und wer dieser Familienclan ist und inwieweit der nach Österreich ausstrahlt. Was man nur sagen kann, ist, dass die Tschetschenen mit dem sehr stark spielen und so ein bisschen damit probieren, diese Gefahr aufzubauen. So quasi, da hat sich ein Familienclan in Wien breit gemacht und den gilt es quasi zu beseitigen. Also das ist quasi so ein bisschen das Narrativ.
Wenn wir da jetzt teilweise möglicherweise über Bandenkriminalität auch wirklich reden, da hat es in der Vergangenheit auch Fälle gegeben von Drogenhandel, von geschäftlichen Interessen dahinter. Deutet da in diesem Fall irgendwas drauf hin?
Da habe ich im Moment noch keine Indizien. Also ich weiß nur so überschlagsmäßig, dass wir in letzter Zeit halt einfach in der Jugendkriminalität immer sehr stark Mischformen von Dingen sehen. Also einerseits unterschiedlichste Formen der Kriminalität. Also wenn wir zum Beispiel an die Meidlinger Schutzgeldbande denken, da ist halt sehr viel um Geldmachen gegangen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Antons als Favoriten denken, da liegt schon nahe, dass der Drogenhandel auch im Spiel ist. Wir wissen einfach gesichert vom Bundeskriminalamt, dass zum Beispiel die Afghanen wiederum sehr stark im Straßenverkauf von Drogen aktiv sind. Gerade so rund um den Prater. Und andererseits, was wir auch in der Jugendkriminalität immer öfter sehen, ist so ein Kokettieren mit Religion. Vor allem immer, wenn es darum geht, wenn man so das eigene Fehlverhalten irgendwie rechtfertigen will, dann greift man sich oft auf die Religion zurück.
Du hast viele andere Fälle erwähnt. Über die Meidlinger Schutzgeld-Teens haben wir schon mal einen Podcast gemacht, den werde ich noch verlinken. Und zu den Antons in Favoriten kommt vielleicht bald auch noch was in unserem Podcast-Ressort. Aber Jan, du hast jetzt gesagt, Religion spielt manchmal eine Rolle, aber wenn ich mir so die gesamte Geschichte von diesen Bandenkriegen anhöre, dann dürfte es da weniger um Religion gehen, weniger um so grundsätzliche Konflikte zwischen Nationalitäten, sondern wirklich in erster Linie um Rache für vergangene Dinge, oder?
Also so würde ich es momentan zusammenfassen. Also wenn ich die Kommentare so lese, spielt die Religion schon immer eine Rolle in dem Sinn, dass sie einfach immer nur sagen, okay, es kommt immer wieder das Fegefeuer und sie werden dann im Jenseits schon die Rechnung dafür bekommen. Aber es kommt dann eigentlich gleich begleitend dazu. Aber vielleicht kann man das auch beschleunigen. Also das, was in der Gruppe zum Beispiel sehr sichtbar ist, ist einfach immer dieser subkutane Aufruf zur Gewalt oder diese Legitimation. Und diese Gruppe, würde ich sagen, schürt es auch ganz stark, weil sie, ich glaube, wir nennen das eh tatsächlich so Leute outcalled, also quasi einfach Leute, nämlich von dieser 505-Gruppe, entweder tatsächlich von denen Fotos reinstellt mit Gesicht, oft auch Social-Media-Profile und so ein bisschen zeigt, einerseits wer die sind, andererseits macht es ja natürlich auch nachvollziehbar, Wien ist ein Dorf, wo die sind manchmal. Also schreiben wir auch immer rein, wo sich diese 505er in der Regel aufhalten. Aber mir kommt schon vor, dass in der Gruppe wahnsinnig viel Hass da ist. Auch die Wortwahl quasi, dass man diese Leute beseitigen will oder diese 505-Gruppe beseitigen will, dass man eben auch ganz klar dazu aufruft, nicht ohne Messer außer Haus zu gehen, natürlich immer sagt, falls man angegriffen wird, dass man sich verteidigen kann. Das, was mich am meisten interessiert momentan in der Gruppe, ist einfach, dass sich so viele Leute melden und sagen, ihr geht dort und dorthin, kommt sie mit. Also das ist schon ein Mobilisierungsgrad, der gefährlich sein kann.
Also wenn in solchen Gruppen quasi sich kurz geschlossen wird und gesagt wird, einer von denen ist da und da unterwegs, dann wird da quasi dieser ganzen Gruppe nahegelegt, kommt alle genau dorthin und nehmt euch den vor.
Das Gesagte und das Gemachte, also da ist dann wirklich ein schmaler Grat dazwischen. Da kann eine Dynamik eintreten, glaube ich, die man nicht unterschätzen darf.
Fabian Schmid, du hast dich mit der Frage auseinandergesetzt, wie da jetzt die Behörden, die Polizei reagieren auf diese sehr angespannte Situation. Und da mal die erste Frage, kommt denn die Polizei irgendwie mit dem Verhindern von neuen Happenings, haben wir heute gehört, oder quasi mit der Verfolgung dieser Jugendlichen irgendwie nach?
Also es gab offenbar eine Verbesserung, was das vergangene Wochenende betrifft, wo man ja auch ganz stolz dann gesagt hat, dass unter einer Minute schon Einsatzkräfte vor Ort waren. Man weist auch darauf hin, dass man einiges verhindern konnte, dass man auch davor schon schnell da war, wenn etwas passiert ist. Aber ich glaube, insgesamt, trotz allem, ist die Polizei etwas überrumpelt worden von diesen Konflikten der vergangenen Wochen, vor allem auch, weil es sich durchaus abgezeichnet hat und man hat aus der Beobachtung nicht das Gefühl, dass die Polizei da sehr gut in der Szene zum Beispiel Informanten hat, die warnen, oder dass sie intensives Social Media Monitoring betreibt, um eben zu sehen, was da passiert. Das sind vielleicht alles erst Schritte, die jetzt gemacht werden. Also ich glaube, es kann jetzt schon besser werden. Es wurde auch ein bisschen besser, aber es war auch sehr viel Luft nach oben.
Das heißt, das erste Mittel ist jetzt mal Polizeipräsenz einfach auf der Straße zu erhöhen, oder wie?
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch, selbst wenn es inhaltlich nicht so wahnsinnig viel bringt, ist es, glaube ich, auch psychologisch durchaus der richtige Schritt, weil doch einige Verunsicherung herrscht bei manchen über eben Schusswechsel in Wien, über diese Angriffe und so weiter. Von dem her wird jetzt einmal Präsenz gezeigt und es wird versucht, eben an neuralgischen Punkten, wo man weiß, also diverse Parks, diverse U-Bahn-Stationen etc., dass man dort eben immer Einsatzpersonal in der Nähe hat.
Selbst wenn es da jetzt dann auch zu Ausforschungen, zu Festnahmen kommt, eine hat es ja schon gegeben, wo man jetzt versucht, mehr Hintergründe herauszufinden, aber selbst wenn es zu Prozessen, Geldstrafen, Gefängnis kommt, kann denn das ausreichen, um solche Jungs, die anscheinend wirklich tief drinnen stecken und radikalisiert gewaltbereit sind, da rauszuholen?
Also ich glaube, das kann man nicht so allgemein beantworten. Das kommt sehr auf die individuelle Biografie und psychische Zusammensetzung der Betroffenen an. Weil wir ja schon auch wissen, also der Jan weiß das ja ganz besonders, dass zum Beispiel das Gefängnis auch ein Radikalisierungsmotor ist und dass oftmals dann manche quasi noch radikalisierter und brutaler wieder aus dem Gefängnis herauskommen. Aber es ist gut, dass sich quasi der Staat zumindest befasst mit diesen Personen dann, die ja wohl auch in diverse Sozialprogramme hineinkommen werden und vielleicht so auch lernen werden, ihre Tage anders zu verbringen. Und manchen reicht vielleicht ein Schockmoment, in Behördengewahrsam gewesen zu sein oder mit der Polizei intensiven Kontakt gehabt zu haben. Aber insgesamt gibt es da, glaube ich, keine einfache Lösung. Und Repression allein ist vielleicht jetzt einmal eine schnelle Lösung, die nötig ist, um eben dieses Bild auf den Straßen abzudrehen, aber ist sicher keine Lösung für die Wurzel der Probleme.
Nach solchen Vorfällen gibt es ja auch immer wieder Diskussionen über den nationalen Hintergrund der Menschen, die da eben dabei sind. Es wird dann diskutiert über Migrationshintergrund, über sogenannte importierte Gewalt. Fabian, hast du das Gefühl, dass die Politik da einen Plan hat, wie sie das nachhaltig auch entschärfen und verbessern kann?
Also das ist schwierig zu sagen. Also man muss auch festhalten, dass es jetzt an sich keine Neuigkeit ist, dass bestimmte Gruppen miteinander Gewaltsituationen suchen und gegeneinander kämpfen. Also ich habe heute auch mit einem Polizisten gesprochen, einem Hochrangigen, der schon seit Jahrzehnten im Dienst ist, der gesagt hat, das gab es auch schon in den 90ern, in den 2000ern. Was halt jetzt anders ist, ist, dass binnen Windeseile über soziale Medien oder Messenger-Dienste sehr große Mengen an Personen mobilisiert werden können. Das hat früher halt länger gedauert. Aber grundsätzlich, man kennt diese Probleme und es gäbe, glaube ich, auch durchaus Ideen, wie man das besser lösen könnte. Ein Schlüssel ist natürlich Bildung immer wieder, aber was man so mitbekommt und mitbekommen hat in den vergangenen Monaten, ist eigentlich, dass die Situation zum Beispiel in Schulen noch prekärer wird, als sie es ohnehin schon war, dass es immer noch da auch zu wenige Ressourcen gibt. Und ich glaube, das gilt für diesen gesamten Bereich der Sozialarbeit. Von dem her, ich denke, es gäbe Pläne, aber die Frage ist, ob man sie wirklich umsetzen kann und will.
Fabian, wisst ihr dann dein Fazit und Jan, deine Meinung würde mich auch noch interessieren. Wie groß ist aktuell die Gefahr, wenn man in Wien auf die Straße geht, dass man möglicherweise zufällig in so einen Bandenkrieg hineinläuft, wo ja dann auch die Patronenhülsen auf dem Boden landen? Also wie gefährlich ist das da gerade in Wien und wie groß ist dieses Problem eurer Meinung nach?
Also ich glaube, dass die Gefahr für jemanden, der nicht beteiligt ist, sehr gering ist, wenn nicht gegen Null gehend, weil wir sehen ja, und Jan hat es ja ausführlich ausgeführt auch, dass diese Personen den Konflikt miteinander suchen und ganz gezielt Treffpunkte ausmachen oder ganz gezielt nach Personen aus der anderen Gruppe auch suchen. Und deren Ziel ist es nicht, jetzt gegen die allgemeine Bevölkerung vorzugehen. Ich glaube, dann würden wir auch noch eine ganz andere Reaktion des Staates sehen. Von dem her glaube ich, dass man sich keine großen Sorgen machen muss, in Wien unterwegs zu sein. Und es ist schon auch noch zu betonen, dass die österreichische Hauptstadt eine der sichersten Millionenstädte der Welt ist.
Also ich glaube, da kann ich nahtlos anschließen, sehe genauso. Ich glaube eben auch, es geht eben wirklich darum, dass da Konflikte eben zwischen Ethnien stattfinden, die wir als Staat, als Medien und so weiter verstehen lernen müssen, glaube ich. Also um erstens einmal besser darauf reagieren zu können, um auch Antworten zu finden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wirklich Angst zu haben, also überhaupt nicht. Also ich meine, ich wohne beim Praterstern in der Nähe, im Umkreis. In der Regel passiert dort nichts. Ab und zu passiert ein bisschen mehr. Und ich war auch am Samstag am Praterstern unterwegs, also nach dem Länderspiel Türkei-Niederlande und war davor ein Favoriten. Und ich habe Teile dieser Auseinandersetzung im Prater mitbekommen, also einfach nur die Ausläufer, weil ich einfach zwei Leute rennen gesehen habe, einfach wieder entlang gegangen bin. Die haben sich für mich, glaube ich, keine Sekunde interessiert. Die sind einfach um mir vorbeigelaufen, das war völlig egal. Ich glaube, da geht es einfach wirklich isoliert um eben einen Kampf zwischen Ethnien, den man, wie gesagt, aus Sicherheitsperspektive, aus journalistischer Perspektive, aus staatlicher Perspektive sicherlich beobachten muss, aber sich selbst. Also ich glaube, selbst braucht man da keine großen Sorgen haben. Was ein bisschen gegen die allgemeine These spricht, ist vielleicht Brigitte Nau. Ich glaube, wenn halt Schusswaffen im Spiel sind und wenn das Ganze unübersichtlich wird, dann kann es schon gefährlich werden. Aber grundsätzlich hat der Fabian absolut recht. Ich meine, das gilt in Wahrheit, glaube ich, nicht dem Österreicher, der Österreicherin. Das sind gerade sehr abgesteckte Konflikte, die, glaube ich, mit der Allgemeinheit wenig bis gar nichts zu tun haben.
Und ich glaube, was an der Stelle auch noch wichtig ist zu sagen, ist auch, was die Polizei empfiehlt. Also wenn man so etwas beobachtet, dass man sich nicht einmischt, sondern dass man den Notruf wählt und dass man quasi nicht versucht, es selber zu lösen, denn dafür ist die Polizei ja da. Also dann kann es, glaube ich, gefährlich werden, wenn man da versucht, irgendwie schlichtend mit den besten Absichten einzugreifen. Da ist es sicher klüger, den Notruf zu wählen.
Auf jeden Fall wichtig, dass die Behörden da jetzt genau hinschauen und eben auch die Medien. Also vielen Dank euch beiden auch für den fundierten Einblick heute, Jan-Michael Machert und Fabian Schmidt.
Danke.
Ich sehr gerne.
Hier im Podcast geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir über die womöglich schon letzte große Chance für Joe Biden im US-Wahlkampf. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir bedanken uns sehr für jede Unterstützung. Und jetzt geht's gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ab heute Dienstag findet in den USA ein wichtiger Gipfel der NATO statt. Es ist das 75-jährige Jubiläum des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses. Besprochen wird unter anderem die weitere Unterstützung für die Ukraine. Ein NATO-Beitritt für das Land ist aber noch nicht realistisch. Außerdem wird diskutiert, welche Mitgliedsländer wie viel Geld in die NATO einzahlen. Ein Streitpunkt, der noch brisanter werden könnte, falls Donald Trump im Herbst wieder US-Präsident wird. Apropos, der NATO-Gipfel in Washington wird unter Insidern als eine der letzten Bühnen beschrieben, auf denen noch Präsident Joe Biden zeigen könnte, dass er fit genug für sein Amt und den Wahlkampf ist. In der eigenen Partei wird der Widerstand gegen Joe Biden wegen seines hohen Alters immer größer. Es gibt aber auch Spekulationen darüber, ob Biden an Parkinson erkrankt sein könnte. Biden selbst sagt, nur Gott könne ihn zum Aufgeben im Präsidentschaftsrennen bringen. Zweitens, in der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurde gestern am Montag das größte Kinderkrankenhaus der Ukraine von einer russischen Rakete getroffen. In der Klinik werden normalerweise Kinder und Jugendliche behandelt, die durch den Krieg Gliedmaßen verloren haben oder an Krebs erkrankt sind. Jetzt ist eines der wichtigsten Spitäle der Ukraine verwüstet. Kurz vor dem Einschlag wurde es noch evakuiert, aber trotzdem wurden 300 Menschen verletzt, 50 sind in kritischem Zustand und mindestens ein vermisster Junge wurde schon tot aus den Trümmern geborgen. Die russische Seite spricht von einem Angriff auf militärische Ziele. Ukrainische Offizielle sagen aber, das Kinderkrankenhaus müsse bewusst als Ziel ausgewählt worden sein. Und drittens, heute am Dienstagabend beginnen die Halbfinalspiele bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Zunächst treffen um 21 Uhr zwei Fußballgiganten aufeinander. Es spielen Spanien und Frankreich. Wenn ich so auf die Analysen unseres Sportressorts schaue, dann wird das eine durchaus knappe Partie. Einen leichten Vorteil für Spanien lese ich dann aber schon noch heraus. Morgen am Mittwoch folgt dann das zweite Halbfinalspiel mit England und den Niederlanden. Und am spannendsten wird es dann am kommenden Sonntag. Dann spielen die beiden Gewinnerteams des Halbfinales gegeneinander im Finale. Ich kann nachvollziehen, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie seit dem Ausscheiden des österreichischen Teams das eine oder andere Spiel ausgelassen haben bei der Euro. Wer aber bei den letzten drei Spielen wieder voll dabei und top informiert sein möchte, die oder dem empfehle ich wie immer unseren Live-Ticker auf der Standard.at. Dort können Sie dann noch gleich alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Wenn Sie noch Zeit für einen weiteren Standard-Podcast haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Finanzpodcast Lohnt sich das? Da geht es in der aktuellen Folge um die Frage, wann sich ein E-Auto lohnt. Es geht unter anderem darum, wie groß die Reichweite bei E-Autos mittlerweile ist, wie es mit dem Anschaffungspreis ausschaut und wie viel man sich auf Dauer mit dem Stromtanken sparen kann. Lohnt sich das? Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. An dieser Folge von Thema des Tages haben meine KollegInnen Scholt Wilhelm und Margit Ehrenhöfer mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald.